Liebe Zuschauer, lieber Andreas, liebe Nages, herzlich willkommen zum Interview. Hallo.
Hallo Divaseto, hallo Andrea.
Herzlich willkommen, lieber Divaseto, herzlich willkommen, liebe Nages.
Ja, schön, dich mal live zu sehen und fragen zu können. Meine erste Frage, macht es Sinn, die Einstellung zu haben, sich der wahren Natur hinzugeben, selbst wenn man nicht so genau weiß, wie das geht, obwohl man ja eigentlich da auch gar keiner ist, der was tun kann. Macht das trotzdem Sinn?
Es scheint so, dass die Chance größer ist, wenn man sich sozusagen für die eigene wahre Natur interessiert, wenn man sozusagen eine gewisse Sogwirkung verspürt für das, was spirituelles Erwachen, spirituelle Erleuchtung ist, wenn man sich dafür sozusagen hingibt, dass es hier die Chance größer ist, dass man sich als das Leben selbst erkennt.
Was heißt sich als das Leben selbst erkennen? Heißt das, dass die Identifikation mit der Person wegfällt?
Genau. Spirituelles Erwachen ist nichts anderes als der hundertprozentige oder die hundertprozentige Auflösung der Illusion, ich bin eine getrennte Instanz und es gibt unendlich viele andere getrennte Instanzen. Das heißt, es ist die Auflösung der Trennung und das Erkennen, dass niemals irgendetwas getrennt war, dass es nichts anderes gibt als die Einheit, als das Leben selbst.
Sprichst du von spirituellem Erwachen, um jetzt das von irgendeinem anderen Erleuchtung zu trennen oder um es zu trennen vom, wie man sonst Erwachen auch im täglichen Leben gebraucht, also morgens früh zu erwachen?
Ja, also ich spreche immer wieder nur über das spirituelle Erwachen, das, was das Erkennen der eigenen wahren Natur bedeutet.
Und wahre Natur, hat das was mit der Natur draußen zu tun?
Naja, die Natur draußen ist ein Ausdruck der deiner wahren oder unserer wahren Natur. Das ist ein Ausdruck, wie sich das, was wir tatsächlich sind, sozusagen manifestiert. Egal, wo wir hinhören, hinriechen, hinschmecken, hinfühlen und auch hindenken und hinsehen, alles ist die eine Energie, das, was wir tatsächlich sind. Dieses göttliche Nichts, das sich im Weltlichen sozusagen als alles verwirklicht.
Also quasi ist alles die wahre Natur.
Alles ist die wahre Natur. Selbst die Illusion der Trennung, selbst ein Gedanke, selbst das Gefühl von Angst, von Einsamkeit, alles ist ein Ausdruck unserer wahren Natur.
Ja, aber dann verstehe ich nicht, wie kann man da unterscheiden? Also der eine ist total identifiziert und im Ich und der andere ist seiner wahren Natur hingegeben. Aber wenn alles die wahre Natur ist, wie kann man dann diese Trennung aufrechterhalten?
Die Trennung wird aufrechterhalten durch das Leben selbst. Niemals durch Devaseto, durch Nages oder Andreas, sondern durch das Leben selbst, das sich einerseits durch Nages verwirklicht, einerseits durch Devaseto. Und wenn sozusagen das Leben selbst sich in dieser Perspektive namens Andreas verwirklicht, mit der Illusion, eine separate Person zu sein, dann ist das auch die wahre Natur, die sich verkleidet als separate Natur. Und wenn sozusagen die Illusion durchschaut wird, dann ist es einfach das Durchschauen, dass es niemals eine Person gegeben hat und auch die Illusion der Person nichts anderes war als ein Ausdruck, wie sich die wahre Natur einfach verwirklichen möchte. Es gibt nur die eine Energie, die sich einmal als Baum verwirklicht, einmal als Auto, einmal als Devaseto, einmal als Andreas, einmal als Nages und auch als Gedanken, Gefühle, alles, was dazugehört.
Gibt es da irgendeine Bewertung? Also wenn ich meine wahre Natur lebe, also ich selber bin, authentisch bin, das ist irgendwie was Wertvolleres, als wenn ich total identifiziert bin.
Nimm den Gedanken weg, Devaseto, und dann siehst du, was wertvoll oder nicht so wertvoll ist. Es ist immer alles dasselbe, nur der Gedanke, nur das Konzept, nur die Verurteilung, die Beurteilung trennt sozusagen wieder in gut und schlecht, in wertvoll und nicht wertvoll, in sinnvoll und nicht sinnvoll. Nehmen wir den Gedanken weg, gehen wir sozusagen über alle Konzepte hinaus, sehen wir, was übrig bleibt, und das ist sozusagen das Sehen, dass alles die göttliche Essenz, die göttliche Energie ist, die wir selbst sind.
Du sagst sozusagen, also was ist dann die Einschränkung?
Die Einschränkung ist einfach, wenn sozusagen einem Gedanken geglaubt wird. Solange Identifikation mit dem Denken entsteht, glaubt man, man ist der Denker der Gedanken, und somit ist man in der Person gefangen. Die Identifikation mit den Gedanken bedeutet gleichzeitig wirklich das Gefühl, hier getrennt zu sein. Und wenn ich mich hier getrennt fühle, sehe ich natürlich auch eine getrennte andere Person. Und dann beginnt dieses weltliche Spiel, so wie unsere Gesellschaft aussieht.
Aber ohne das Spiel geht es auch nicht, ne? Sonst wird es ja passieren.
Genau, richtig. Aus der Vogelperspektive sieht man, es ist immer alles gut, wie es ist. Es ist immer alles perfekt, wie es ist. Das Spiel kann nur genau auf diese Art und Weise gespielt werden, genau so, wie sich der Moment jetzt zeigt. Niemals könnte der Moment sich anders zeigen. Und das zu erkennen, darin liegt sozusagen dann die Würze, die Essenz, dieses Gefühl von Freiheit, von Frieden, von alles ist in Ordnung, von purer Akzeptanz.
Aber wenn ich mir jetzt wünsche, irgendwas wäre mir lieber anders, dann ist das auch das, was gerade erscheint.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig, Devaseta. Alles ist das, was erscheint, und alles ist immer perfekt. Ob das Gefühl der Trennung da ist oder das Gefühl der Einheit, das eine ist nicht besser als das andere.
Ja, wenn alles perfekt ist, wieso muss man dann überhaupt noch irgendwie unterscheiden?
Naja, niemand unterscheidet ja. Es gibt ja keine persönliche Handlung. Das Leben zeigt sich einfach auf diese Art und Weise, dass sozusagen das Leben durch die eine Form sich versucht zu unterscheiden oder zu beurteilen, und auf der anderen Seite sozusagen erkennt sich das Leben selbst und sagt, alles ist okay, alles ist perfekt.
Ja, aber die Menschen, die jetzt zu dir kommen, beziehungsweise heutzutage in deine Meetings, Zoom-Meetings oder wie auch immer, in deine Chats kommen, die wollen ja irgendwo hin, ne? Also die wollen vielleicht aus dem Zustand, wie sie sich jetzt erleben, getrennt, eben dahin, worüber du sprichst, zur wahren Natur.
Ja, aber ich spreche zu den Menschen niemals zu der Person. Ich spreche immer zu der Ebene, die hinter der Person sozusagen ist.
Okay, woran merkst du das selber anscheinend so klar?
Weil ich einfach sehe, dass es nur die Einheit gibt. Es gibt nichts anderes als die Einheit, die sich einfach in allen Objekten verkörpert, die jetzt gerade wahrgenommen werden. Und dazu gehört auch ein anderer Mensch. Und der andere Mensch kommt zu mir, der möchte seine Ängste loswerden, der möchte seine Einsamkeit auflösen, der möchte spirituelles Erwachen erleben. Und hier gebe ich halt sozusagen Hinweise und spreche aber niemals zu der Person, sondern aus dieser Perspektive ist klar, dass das Leben mit sich selbst spricht.
Das heißt, du könntest gar nicht zur Person sprechen, weil du gar keine Person siehst.
So ist es. Vollkommen richtig. Mir ist ganz klar, dass das, was ich sehe, nichts anderes ist als die göttliche Essenz. Ob es ein Glas Wasser ist, ob es der Vogel am Baum ist, ob es das Auto ist oder ob es Menschen sind, Haustiere, Pflanzen, egal was. Der Himmel, die Planeten, die Galaxien, alles, was wir wahrnehmen können, ist nichts anderes als die göttliche Essenz, die sich eben genau so spielt, wie es sich jetzt gerade darstellt. Und nur ein Gedanke sagt wieder, aber es gibt Trennung, das ist der Mond, das ist die Sonne, das ist der Devaseta und hier ist Andreas. Gehen wir über die Gedanken hinaus, gehen wir einfach jenseits unserer Gedanken, sehen wir einfach, dass es das alles nur göttliches Sein ist.
Ich dachte, die Gedanken kommen von allein, ich kann das gar nicht beeinflussen, was ich denke.
Das kann es doch nicht. Die Gedanken erscheinen genauso wie das Wetter erscheint. Alles geschieht in Wirklichkeit. Aus der höchsten Perspektive gesehen siehst du, dass alles geschieht.
Aber dann ist der Rat doch eben jenseits der Gedanken irgendwie sinnlos, weil ich kann es eh nicht machen.
Auch der Rat geschieht.
Okay, ja, es kann ja auch Sinnloses passieren, warum nicht?
Es ist jenseits von sinnvoll und sinnlos. Es ist alles immer perfekt, wie es ist. Und die Ratschläge, die hier gegeben werden, fruchten dort oder fruchten dort nicht. Aber das entscheidet niemals Andreas, ob sie fruchten oder nicht, sondern das Leben selbst. Das heißt, hier zeigt sich es einfach so durch diese Erleuchtungserfahrung vor circa 8 Jahren, dass man hier genau sieht, wo sozusagen die Karte von dem illusorischen Kartenhaus weggezogen werden muss, dass die Person auseinanderbricht und somit alle einengenden Gefühle wie Angst, Verzweiflung, Widerstände, all das bricht auseinander, wenn sozusagen die richtige Karte aus dem Spiel genommen wird. Aber natürlich entscheidet das nicht, was hier gesagt wird durch eine Person namens Andreas, sondern hier entscheidet das Leben. Und ob dort das Kartenhaus einstürzt, namens Trennung, entscheidet auch das Leben.
Genau. Derjenige kann das auch nicht entscheiden, bei dem das eventuell passieren könnte.
Ja, niemand kann es entscheiden, weil es ja keine persönliche Instanz gibt. In unserem Körper ist ja nur göttliches Sein und dann vielleicht nur göttliches Sein. Hier gibt es ja kein kleines Wesen, kein kleines grünes Männchen, das irgendetwas beeinflussen könnte. Alles schwingt so, wie es schwingen möchte.
Hat das Leben einen Willen?
Darüber kann nicht gesagt werden. Über das Absolute, über deine wahre Natur kann nichts gesagt werden. Ich entferne mich von all denjenigen oder diejenigen, die sagen, alles ist determiniert, alles ist vorbestimmt. Die korrekteste Antwort ist, man kann das nicht wissen. Das Einzige, was gewusst werden kann, ist, dass es sozusagen im Weltlichen keinen freien Willen gibt. Es gibt zwar die Erfahrung eines freien Willens, es gibt die Erfahrung von Zeit, es gibt die Erfahrung von Raum, aber es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit und es gibt keinen freien Willen.
Weil da keiner ist, der den freien Willen haben könnte.
So ist es, genau.
Also sollte man seinen Erfahrungen nicht so sehr trauen.
Ja, aber wer ist dann wieder da, der den Erfahrungen traut oder nicht traut? Also es ist die Frage, auf welcher Ebene wir jetzt sozusagen dieses Interview führen. Denn in Wirklichkeit gibt es gar nichts zu sagen. Ja, wenn wir sozusagen aus dem Absoluten sprechen, dann ist das Korrekteste, dass wir gar nicht darüber sprechen.
Okay.
Denn jedes Wort, jeder Hinweis kann das, was wir sind, niemals treffen. Es ist einfach nur ein Herumeiern, ein Herum krebsen, um zu versuchen, das Unbenennbare sozusagen benennen zu können.
Ja, ein Hinweis will ja auch gar nicht treffen, weil ein Hinweis, sonst wäre es ja kein Hinweis, ne?
Ja, richtig.
Und würdest du denn sagen, dass es angelegt ist, also auch wenn du sagst, distanzierst dich von allen, die von Determinierung sprechen, dass es angelegt ist in der einzelnen Person, dass sie die Illusion durchschaut?
Nichts ist angelegt. Es gibt nichts anderes als göttliches Sein. Das, was die wahre Essenz ist, das, was die einzige Essenz ist. Es gibt nichts Zweites zu dem Sein. Und wie sich das Sein sozusagen verkörpert in die unterschiedlichsten Perspektiven, da gibt es überhaupt keine Aussage zu treffen, warum das so ist oder wieso es so ist. Es ist so, ich sehe es so als Metapher, dass die Quelle, das, was wir sind, einfach aus sich selbst herausquillt, wie sie einfach quillt. Ohne einen Plan zu verfolgen, ohne irgendetwas. Aber selbst das ist schon ein Konzept. Also man kann darüber nicht sagen, ob die Quelle sozusagen einen Plan verfolgt, wie sie sich verkörpert, wie sie quillt, oder ob sie einfach aus sich herausquillt, ohne Plan oder mit Plan. Es gibt eben keine, das kann niemand wissen, das Leben kann sich hier sozusagen selbst nicht durchschauen. Alles andere wäre hier wieder ein Konzept. Und darin liegt die Freiheit, darin liegt der Frieden, zu sehen, das, was ist, ist. Punkt. Mehr ist es nicht. Dann gibt's den Verstand, der natürlich auch aus der göttlichen Quelle kommt, aber hier mit einem besonderen, unter Anführungszeichen, Geschenk versehen ist, dass der Verstand trennt. Der Verstand trennt und teilt sozusagen die Non-Dualität in die Dualität. Teilt in Schwarz und Weiß, in Tag und Nacht, in Gut und in Böse. Und dann daraus entsteht sozusagen dieses weltliche Spiel hier. Glauben wir unseren Gedanken nicht, sehen wir, dass wir der reine Beobachter sind, dass wir reines Bewusstsein sind, worin hier dieses Schauspiel stattfindet.
Andreas, du benutzt, Nagels, wolltest du?
Ja, alles gut.
Du benutzt den Ausdruck Gott oder göttlich. Ist der dir nicht zu sehr vorbelastet? Also kann er nicht leicht auch zu Missverständnissen führen?
Hast du vollkommen recht, Evasetto. Eigentlich benutze ich das Wort nicht gerne, weil es halt religiös angehaftet ist oder behaftet ist. Ich sage meistens, reines Bewusstsein oder das Leben selbst, die Essenz, die Energie, die wir sind.
Ja, es ist schwer, Begriffe zu finden, die nicht vorbelastet sind, oder? Eigentlich jeder Begriff hat auch in unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedliche Assoziationen werden da ausgelöst. Ne?
Richtig, Selbstbewusstsein assoziieren ja sozusagen die Menschen mit dem Bewusstsein im Kopf, mit dem Bewusstsein des Gehirns. Aber das ist hier natürlich nicht gemeint, sondern es ist einfach die Energie gemeint, die alles spielt. Die einzige Energie, die es gibt, wo es einfach nichts Zweites, keinen Gegenspieler gibt. Das sagt die Non-Duality, es gibt nichts Zweites. Das eine ohne ein Zweites. Und das zu sehen, ja, dann stirbt die Person. Dann stirbt die Illusion der Trennung. Und das, Entschuldigung, lieber Sitter.
Du sagst ja in eigentlich allen Meetings, also soweit ich das mitkriege, immer das Gleiche oder du weist aufs Gleiche hin.
Immer.
Kann man sagen, du hast also eine bestimmte Lehre, weil wenn sich das ja wiederholt, wird man das ja, kann man das ja schon als Lehre bezeichnen, oder? Also Lehre mit H.
Also ich würde es nicht als Lehre bezeichnen, ich würde es einfach so bezeichnen, wenn die Person auseinandergenommen worden ist, wirklich sich aufgelöst hat und tiefe Selbsterforschung passiert, dass man einfach sieht, wie sich die Energie, wie sich das Bewusstsein spielt. Und hier weise ich immer darauf hin, egal ob sozusagen das Thema Angst ist, das Thema Einsamkeit, also wirklich persönliche Emotionen, die aufgelöst werden wollen, oder sich wer wirklich für spirituelles Erwachen, für Erleuchtung interessiert, der Weg geht einzig und allein über die neutrale Beobachtung. Wenn ich neutral beobachte, meine Angst, meine Einsamkeit, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Körperempfindung, wenn ich mich sozusagen in dieser neutralen Beobachtung konstant übe, passiert etwas in dem Spiel, dass der Verstand, dass die Gedanken, die Identifikation mit den Gedanken aufhört. Und sobald ich sozusagen jenseits meiner Gedanken gehe, sinke ich immer tiefer in diese Essenz ein und sehe, was ich tatsächlich bin. Und somit löst sich die Angst auf, somit lösen sich die weltlichen, persönlichen Probleme auf und auch sozusagen wird der Nährboden vorbereitet, dass dann wirklich spirituelles Erwachen geschehen kann. Scheinbar öfters, als wenn man sich dafür gar nicht interessiert. Scheinbar.
Das heißt, Traumatherapeuten sind überflüssig. Ich brauche nur neutral zu beobachten.
Also solange es Traumatherapeuten gibt, sind sie nicht überflüssig, denn sonst wären sie ja nicht mehr hier. Also solange es sie gibt, sind sie sinnvoll, aber sozusagen, wenn wir den Bogen spannen, ist das in Wirklichkeit einfach nur eine Ehrenrunde drehen, sage ich jetzt mal. Denn der Ansatz für ein friedliches, freies, glückliches Leben liegt ganz woanders. Der liegt nicht sozusagen die Krise zu bestätigen, indem ich die Krisenmanagement verkaufe, sondern dass ich die Person, die Trennung, das Urproblem, auf das Urproblem hinzuweisen, dass du dich getrennt fühlst. Und aufgrund, dass du dich getrennt fühlst, erscheinen dann Millionen an weltlichen, persönlichen Problemen. Und ein Traumatherapeut geht sozusagen in das Trauma hinein, geht in die Geschichte hinein. Und jetzt ganz salopp gesagt, die Geschichte ist nicht wichtig, sondern es ist nur wichtig, das Hier und Jetzt. Und hier, wenn man richtig ansetzt, ist es so, dass die Urillusion durchschaut wird, der Trennung. Denn die Wahrheit ist die, dass es ja niemals eine Vergangenheit gegeben hat. Jedes Trauma verweist ja auf eine Vergangenheit. Und wenn ich sage, ja, du hast das wirklich erlebt und du bist zu arm und ja, und die Eltern waren so böse zu dir, bestätige ich dir, dass es die Vergangenheit wirklich gegeben hat. Wenn ich sage, was ist jetzt hier, lass es einfach da sein, öffne dich dafür, beobachte es und du kommst immer mehr sozusagen in deine wahre Seinsdimension, in deinen Seinszustand und du siehst, hey, es gibt keinen Besitzer eines Traumas. Und somit fallen alle Dramen und Traumen in sich zusammen.
Ja, aber die Gefühle, die da aus dem Trauma resultieren und die davon genährt werden und Energie bekommen, die sind ja jetzt hier da, ne?
Ja, die lasse ich einfach da sein. Auch hier ist der Schlüssel, alles, was da ist, liebe ich. Alles, was da ist, beobachte ich. Indem ich meine Angst nicht mehr zu meinem Besitz mache, indem der Besitzer der Angst aus dem Spiel genommen worden ist, ist die Angst erstens kein Problem mehr, weil sie keine persönliche Angst ist, sondern einfach nur ein Gefühl namens Angst. Und zweitens, ich lasse die Angst in mir erscheinen, sie ist da, ich greife sie nicht an, ich mache kein Drama draus, keine Geschichte und dadurch löst sich die Angst schneller auf als mit jeder anderen Therapie.
Ja, aber wenn die Gefühle so stark sind, also wenn die Gefühle jetzt erträglich sind, ist ja gut, aber es kann ja auch so sein, dass das einfach nicht geht, ne? Dass das zu überwältigend ist, dass...
Ja. Ja. Das war bei mir 15 Jahre lang. 15 Jahre habe ich auf weltlicher Ebene jede Therapieform, alles probiert und nichts hat tatsächlich wirklich in der Tiefe geholfen. Und heute weiß ich, warum es nicht geholfen hat, weil einfach falsch angesetzt worden ist. Weil einfach eine Person, also die Illusion der Person, eine andere Person therapieren wollte und nicht sozusagen am Urproblem der Trennung angesetzt worden ist. Und ja, ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, dass es überwältigende Gefühle gibt. Und nach 15 Jahren habe ich endlich verstanden, Andreas, liebe deine Angst, lass deine Angst einfach da sein. Lass deinen Körper weinen, schrei, lass den Körper zusammenziehen, wehr dich nicht dagegen, gib dich dem hin, solange es dauert. Und das, Devasita, war das Einzige, was geholfen hat, innerhalb von 14 Tagen hat das meine Ängste, meine Depression, wo 15 Jahre herumgedoktert worden ist, sozusagen aufgelöst.
Hat das Herumdoktern dich dahin gebracht, dass es dann so aufzulösen war, relativ plötzlich?
Natürlich, jedes Puzzleteil, was wir jemals erlebt haben, war sinnvoll, ja, um uns sozusagen eines Tages wieder an die Basis zu bringen, hey, Ich liebe das, was da ist. Ich umarme das, was da ist. Ich sage Ja zu dem, was jetzt hier ist. Habe ich Angst? Habe ich Angst? Bin ich einsam? Bin ich einsam? Fühle ich mich glücklich? Fühle ich mich glücklich? Alles darf da sein. Warum? Weil es bereits da ist. Und dann, ich spreche jetzt hier plakativ, dann belohnt uns das Leben, hey Andreas, lass mich einfach einmal so sein, wie ich mich zeigen möchte. Ich belohne Andreas innerhalb von 14 Tagen, dass seine Depression aus dem Spiel genommen worden wird.
Okay.
Widerstand macht das Problem größer. Hingabe, und Hingabe bedeutet nicht Aufgabe. Hingabe bedeutet, ich lasse es so sein, wie es jetzt ist. Das löst alle persönlichen Probleme auf.
Aber das kann man ja auch nicht machen.
Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Es kommt ja einfach, wenn es ansteht.
Natürlich. Das Leben lebt sich einmal durch Widerstand und das Leben lebt sich einmal durch Hingabe. Klar. Klar. Aber genauso wie das Interview hier stattfindet, findet auch Hingabe oder Widerstand statt. Genau auf dieselbe Art und Weise. Also es funktioniert nicht, wenn man sich mental dieses Konzept sozusagen zurechtlegt, alles geschieht, ich brauche nichts mehr tun. Das, so funktioniert das nicht. Das ist sozusagen Abkapselung, das ist wieder Trennung. Man muss es, unter Anführungszeichen, man muss es erkennen, man muss es erfahren, man muss es sehen, dass es nichts anderes gibt als Energie. Dann ist die Aussage korrekt, ja, nichts und niemand kann irgendetwas tun. Aber wenn die Person das sagt, dann ist es Flucht und dann ist es einfach ein Versuch, sich etwas zurechtzulegen, um sozusagen eine Entschuldigung für gewisse Dinge zurechtzulegen.
Das heißt also, es gibt ja viele Menschen, die sich in Non-Dualitätskreisen bewegen und dann sagen, das hat mein Trauma eigentlich noch vertieft.
Ja.
Dann ist das quasi die Abspaltung und kein sich hingeben, sondern das ist die Vorstellung der Person. Aber auch das passiert ja einfach nur.
Ja, vollkommen richtig, Nagis. Genau, genau. Alles geschieht. Aber ja, die sich sozusagen für Non-Duality interessieren und das sozusagen nicht erfahren haben, wirklich erfahren haben, worum es hier wirklich geht, sondern nur im Verstand zu Hause ist, die suchen sich eine Entschuldigung und dann wird das Drama natürlich noch viel mehr aufgeblasen.
Ja, und dann, du hast eben davon gesprochen, dass das Leben einen dann quasi belohnt, in Anführungszeichen. Es hört sich so ein bisschen so an, als würden die einen, den einen ist die Gnade vergönnt und den anderen nicht. Aber das ist dann auch einfach nur so. Es ist einfach so, wie sich
alles ist zeigt. Gnade. Alles ist Gnade. Alles. Entweder ist nichts Gnade oder alles Gnade. Ja, also wenn wir jetzt wieder trennen würden, dann wären wir sozusagen wieder in der Dualität. Alles ist hier Gnade. Ob Hingabe geschieht oder nicht, ich spreche hier nicht von spirituelles Erwachen. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Ich spreche davon, wie man bestmöglichst mit seinen Gefühlen umgeht, die jetzt da sind. Bestmöglichst im Hier und Jetzt verweilen, nicht in eine Vergangenheit sich sozusagen reinbegeben oder auch nicht in eine Zukunft. Warum nicht? Denn die höchste Wahrheit ist die, dass es keine Vergangenheit oder keine Zukunft gibt. Das siehst du halt dann, wenn wirklich spirituelles Erwachen geschieht, siehst du, es gibt nichts anderes als das, was jetzt da ist. Und das ist eben, ich sage immer wieder, spirituelles Erwachen oder wenn du dich dafür interessierst, ist die größte Therapie, die es gibt, weil du eben vollkommen zentriert, vollkommen präsent im Hier und Jetzt bleibst. Und nur die Gegenwart heilt sozusagen das, was scheinbar früher passiert ist oder was passieren könnte. Nimm die Zeit aus dem Spiel. Nehmen wir die Zeit aus dem Spiel, die Zeitachse aus dem Spiel. Und das hat uns schon Einstein gesagt, es gibt keine Zeit. Nehmen wir die Zeit aus dem Spiel und es gibt keine persönlichen Probleme mehr. Und was ist Zeit? Zeit bedeutet Denken. Und wie unterbreche ich das Denken? Mit konstanter Beobachtung. Ich werde niemals über etwas anderes sprechen, egal ob man sich sozusagen dafür interessiert, wie kann ich meine Gefühle bestmöglichst loswerden, oder Andreas, was würdest du mir empfehlen bezüglich spirituellen Erwachen? Geh so oft wie möglich in die Beobachtung. Das ist der Universalschlüssel, raus aus der Welt, zu erkennen, was du wirklich bist, und erst dann macht die Welt wirklich Spaß. Das ist Meditation. Reine Beobachtung ist Meditation. Meditation ist unsere wahre Natur. Das, was wir sind, meditiert die gesamte Zeit auf die Welt. Die gesamte Zeit auf den Inhalt. Ich spreche nur von Meditation.
Und inwiefern würdest du sagen, spielen sich wiederholende Muster im Leben einer Person eine Rolle? Wenn es ja keine Vergangenheit gibt.
Ja. Also die Frage ist, wie ich auf diese Frage eingehen soll. Wenn wir jetzt so tun, als gäbe es Zeit, sage ich natürlich, die Vergangenheit hat sozusagen in dir Programme, Konditionen abgespeichert. Ja, wenn du Angst vor einem Vogel hast, weil du im 10. Lebensjahr mit einem Vogel in Kontakt gekommen bist und du Angst damals hattest, ist sozusagen jetzt das Programm hier abgespeichert, wenn du jetzt wieder einen Vogel siehst, dass das sozusagen angetriggert wird. So. Mhm. Das ist, wenn wir von scheinbarer Person zu scheinbarer Person sprechen. Wenn ich aber sage, Nages, du hast niemals eine Vergangenheit erlebt, dann ist es einfach jetzt da, dass der Trigger kommt, weil ein Vogel in deinem Erlebniskosmos erscheint. Punkt. Ohne warum, es ist einfach so. Wie gehst du bestmöglichst um? Indem du, wenn jetzt Angst erscheint, einfach deine Angst da sein lässt. Dann distanzierst du dich durch einen friedlichen Seinszustand, distanzierst du dich sozusagen von deiner Angst, und es öffnet sich immer mehr in dir die Erkenntnis, hey, ich bin das Leben selbst. Worin Angst erscheint, worin Nages erscheint, worin der Vogel erscheint.
Das heißt, du gehst nicht davon aus, dass wir mit einer gewissen Prägung auf die Welt kommen, die bestimmte Themen immer wieder aufkommen lässt, solange sie, also bis sie nicht gelöst sind.
Okay.
Aufgelöst sind.
Ja, okay. Also ich versuche, wieder zwei verschiedene Antworten zu antworten. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sind Menschen und sind geboren, haben wir immer die Aufgabe, sozusagen, egal was passiert, endlich zu verstehen, dass es nur um die Hingabe geht, dass es nur um das Erkennen geht, was wir wirklich sind. So. Und alleine das ist aber schon ein Konzept. Und aus der Sicht sozusagen, wenn Erwachen passiert, sage ich dir, liebe Nages, du bist niemals geboren und wirst niemals sterben. Es gibt keine Welt, es gibt keine Geburt und es gibt keinen Tod. Es gibt nur das, was jetzt da ist. Ohne Sinn und ohne Unsinn.
Und das heißt, so gehst du auch in Gesprächen mit den Leuten um. Also du holst sie immer da ab, wo sie sind. Genau.
Richtig, Nages.
Auf der Ebene ja. Quasi.
Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, das ist etwas zeitverzögert. Ich fühle mich ein, ich schwinge mich in die Energie ein, ich erkenne die Energie und hole den Menschen dort ab, wo er gerade steht.
Wie geschieht das mit dem Einschwingen in die Energie
der Menschen? Das ist automatisch. Das ist einfach ein Mechanismus, der sich immer mehr festigt, sozusagen seit dieses Erwachen passiert ist.
Okay, danke.
Danke.
Andreas, würdest du sagen, das Ego, also die Ich-Vorstellung, die alles auf sich bezieht, das ist eine Illusion? Also das Ego ist eine Illusion, weil diese Vorstellung ist halt eben nur eine Vorstellung und nichts Reales?
Also die Vorstellung ist genauso real wie der Mond am Himmel. Alles ist nur so lange da, solange es einen Beobachter gibt. Das Interview gibt es nur so lange, solange es einen Beobachter gibt. Gibt es keinen Beobachter, gibt es kein Interview, gibt es keinen Beobachter, gibt es kein Ego, gibt es keinen Beobachter, gibt es keinen Mond. Alles wird instant frisch und jungfräulich aufgebaut im Hier und Jetzt.
Okay, also aber jetzt aus einem non-dualen Standpunkt aus gesehen, gibt es kein Ego.
Das Ego gibt es, also wir können das Ego sozusagen zerlegen. Was ist das Ego? Das Ego ist A, beginnt es mit Identifikation mit dem Verstand. Ich glaube meinen Gedanken. Das heißt, ich glaube, ich bin der Denker meiner Gedanken. Und wenn ich glaube, ich bin der Denker meiner Gedanken, glaube ich auch an einen freien Willen. Und durch dieses Konstrukt geschieht wirklich das Gefühl von Trennung. Das heißt, das Ego ist erstens Identifikation mit den Gedanken, zweitens wirklich das Gefühl, ich bin hier, dieser Körper oder in diesem Körper, und hier hört das Ich sozusagen auf. Und dort beginnt das andere. Das ist das Ego.
Ja, aber diese Vorstellung entspricht ja nicht der Realität. Also kann man sagen, Das Ego ist eingebildet.
Ja, okay. Ja, wenn wir dann so sprechen, natürlich, richtig. Das Ego, es gibt ja auch keinen Verstand. Wir sprechen immer von Verstand. Was ist der Verstand? Wir glauben, da spuckt ein Wesen herum namens Verstand. Das sind einfach die unendlichen Gedankenschleifen. Die unendlichen Gedankenströme ist sozusagen der Verstand. Und das Ich ist selbst auch nichts anderes als ein Gedanke.
Okay, also wenn das Ego nur eingebildet ist, eine Illusion ist, wie kann man dann noch unterscheiden zwischen spirituell erwacht und spirituell nicht erwacht?
Das ist wieder der Gedanke. Das ist wieder sozusagen der Gedanke, der einfach trennt, okay, dort wurde es erkannt und dort wurde es nicht erkannt. Dann spannen wir den Bogen wieder zum Anfang. Es gibt nur die Energie, die eine Energie, die wir sind.
Ja, aber du hältst diesen Gedanken auch aufrecht, indem du von spirituellen Erwachen sprichst. Weil sobald du spirituelles Erwachen sagst, gibt es nicht spirituelles Erwachen. Also natürlich. Weil alles erschafft auch sein Gegenteil.
Richtig, Devaset. Und deswegen ist ja der Satsang, der richtige Satsang, einfach der stille Satsang, ohne darüber zu sprechen. Aber ein stilles Interview wäre, glaube ich, nicht sehr attraktiv für die Zuseher.
Ja, es gibt bestimmt Menschen, für die das auch attraktiv wäre, aber das ist wohl eher die Minderheit. Ne?
Dann glaube ich auch.
Bei den 5 Leuten, die bei dir sitzen.
Ja, genau. Also okay. Du siehst, wir gehen sozusagen, wir versuchen etwas zu erklären oder ich versuche etwas zu erklären, was in Wirklichkeit gar nicht erklärbar ist. Denn das, was wir primär sind, diese Energie, diese Energie außerhalb von Raum und Zeit, kann eben nicht beschrieben werden, was in diesem scheinbaren Raum und Zeit Gefüge stattfindet.
Mein Eindruck ist halt, dass diese Trennung erwacht und nicht erwacht, also kann man ruhig spirituell dazu setzen, dass das eben auch Leid schaffen kann, weil das den Menschen suggeriert, dass irgendwas zu erreichen wäre. Und das ist dann schon Leid in dem Moment.
Vollkommen richtig, Devaseto. Da bin ich voll bei dir, aber dann wird einfach nicht darüber gesprochen. Dann sage ich lieber, Devaseto, wenn du Angst hast, gut, hab Angst. Wenn du weinen musst, wein halt. Würde dich aber auch nicht befriedigen.
Es geht ja auch nicht um Befriedigung, oder?
Es geht immer um Selbstbefriedigung. Es geht immer um Selbstbefriedigung. Und hier meine ich nicht die sexuelle Selbstbefriedigung. Hier meine ich darum, dass das Selbst sich immer befriedigen möchte. Erst dann all das, was auf weltlicher Ebene stattfindet, das Ich möchte sich immer selbst befriedigen, egal mit was, egal womit. Es geht immer um Befriedigung.
Ja. Also es nutzt auch die Spiritualität dazu. Entschuldige, Devaseto.
Kein Problem.
Bitte, Nagis, was sagst du?
Es nutzt also, das Ich nutzt also auch die Spiritualität dazu, sich zu befriedigen oder zu versuchen, sich zu befriedigen.
Das Ich nutzt die Spiritualität dazu genauso wie den Alkohol, um sich zu befriedigen, um sich wenigstens kurz selbst zu vergessen. Es geht um die Selbstvergessenheit. Die Ichs wollen sich alles selbst vergessen. Deswegen versuchen sie sich kurzfristig wegzusaufen. Deswegen arbeiten sie wie wild, dass sie sich in der Arbeit verlieren. Deswegen wollen sie einen schönen Urlaub, dass sie sich wenigstens kurzfristig im Urlaub verlieren. Deswegen sucht man sich einen Partner, eine Partnerin, dass man sich sozusagen verschmilzt mit dem anderen, mit dem anderen Menschen, um sich selbst zu vergessen. Darum geht es in diesem Spiel hier. Egal, was auf weltlicher Ebene stattfindet, das Motiv ist immer dazu da, um wieder zurück in die Einheit zu kommen, wieder zurück mit der Einheit zu verschmelzen. Egal, ob es über Alkohol gemacht wird oder über Spiritualität.
Könnte man sagen, das Ego will sich vergessen und das Selbst will sich erkennen, in sich als sich selbst.
Das Ego möchte sich in Wirklichkeit vergessen, aber indem sich das Ego vergessen möchte, haltet es sich am Leben. Es geht das, und hier zitiere ich sozusagen Yuji Krishnamurti, der sagte, Hunger muss sich selbst verzehren. Was bedeutet das? Dass der letzte Shift, wenn wir so sprechen, sozusagen Gnade ist. Gnade, dass sich das Ich oder das Ego auflöst. Und tatsächlich ist aber alles Gnade. Alles ist Gnade. Ja? Alles ist Gnade. Mein Pullover ist Gnade, dein gelbes Kapperl ist Gnade, deine Kopfhörer sind Gnade, der nächste Tag ist Gnade. Alles ist Gnade.
Auf einmal in einer Diktatur zu leben, ist Gnade.
Ja, alles ist Gnade. Alles ist gut, wie es ist. Nur der Verstand trennt wieder, Demokratie ist besser als Diktatur. Solange ich sozusagen in der Geschichte verhaftet bin, solange ich glaube, das eine ist besser als das andere, bin ich im Leid zu Hause. Bin ich im Leid zu Hause? Denn wer beurteilt denn, ob A besser ist oder B besser ist? Was ist das? Welche Instanz ist das wieder? Das ist wieder das Denken. Wie geht man über das Denken hinaus? Durch konstante Beobachtung, durch Meditation.
Wo ist denn da die Grenze? Also so im rein praktischen Leben ist es ja sehr hilfreich zu denken. Ne? Also das Beispiel habe ich schon 1000 Mal gebracht. Mein Computer tut nicht, funktioniert, eine bestimmte Sache funktioniert nicht mehr. Also denke ich, woran liegt das und wie kann ich das ändern? Da ist es praktisch. Aber du sagst so absolut, das Denken ist nicht praktisch. Nein, also wo ist die Grenze? Also in was für einer Gesellschaft ich lebe, zum Beispiel wie ich mich da verhalte, kann oder sollte oder wie es mir entspricht, das ist ja auch, da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Und das hat ja dann vielleicht auch praktische Auswirkungen. Also ist es nicht unbedingt nicht sinnvoll. Und dass ich vielleicht eine bestimmte Gesellschaftsform bevorzuge oder nicht, ist, finde ich jetzt überhaupt nicht unsinnig, sondern finde ich sehr, sehr praktisch relevant.
Ja, okay, es ist natürlich schwierig, das Thema, und ich lasse mich hier aber auch nicht reinziehen in die Geschichte, denn da gibt es 10.000 Millionen an Experten, was besser ist, und ich weiß ja, was du ansprichst. Es geht ja hier darum zu erkennen, worin liegt der Frieden, egal ob Demokratie oder Diktatur geschieht. Und zu deiner Frage zurückzukommen, Devaseto, richtig, ich muss hier mehr unterscheiden. Es geht um den psychologischen Verstand. Es geht um den Teil des Verstandes, der uns in eine Vergangenheit und in eine Zukunft sozusagen zieht. Dieser Teil des Verstandes bedeutet zu leiden. Aber ich bin voll bei dir, der arbeitende Verstand für das Hier und Jetzt, was wirklich zu einem hohen Prozentsatz für das Hier und Jetzt nützlich und sinnvoll ist, ja, der bleibt ja bestehen. Der ist ja hier auch noch hier. Ja, das, was hier sozusagen gegangen ist, ist der psychologische Verstand. Das Gestern und das Morgen ist sozusagen hier nicht mehr so präsent. Und damit ist einfach Frieden da. Denn du siehst, richtig, es gibt nichts anderes, es gibt keine Zeit. Und dann, jetzt komme ich noch einmal auf deine Frage, dann, wenn du in dieser Haltung lebst, wenn diese Haltung sozusagen konstant in dir verwirklicht wird, dann lebt sich deine Perspektive aus einer anderen Qualität heraus. Denn dann geschieht zum richtigen Zeitpunkt immer die richtige Handlung, weil sie nicht mehr durch einen psychologischen Verstand gefiltert und verzerrt wird.
Weil dann ist das nicht immer eine Karotte, vor dem Esel vors Maul zu halten.
Was meinst du jetzt?
Ja, also, dass man irgendwie ein Ziel hat. Wenn, dann, du hast gerade gesagt, dann ist es so. Wird dann nicht immer eine Haltung, was erreichen zu wollen, aufgebaut, die dann auch Leid regenerieren
natürlich
kann?
Natürlich, dieses Um-Zu, das ist jetzt sozusagen der Motor der Welt, dieses Um-Zu. Ich mache etwas, um etwas zu erreichen. Das ist jetzt sozusagen das Benzin für die Person. Und deswegen ist ja Meditation sozusagen die Eingangstüre in das wahre Selbst, in das Erkennen, was man wirklich ist, weil hier Absichtslosigkeit passiert. Deswegen sage ich immer wieder, okay, fühle jetzt dein Gefühl, beobachte einfach, was da ist, absichtslos, lass es einfach da sein. Mach gar nichts damit. Und es scheint so, dass diese Haltung, ja, bereits bei vielen Menschen, die ich begleiten durfte, sozusagen funktioniert hat. Nicht nur, wie man die Emotionen durch Beobachtung auflöst, sondern wie tatsächlich auch, wenn man sich dafür interessiert, auch spirituelles Erwachen geschieht.
Reicht es eigentlich, glücklich sein zu wollen, oder muss ausdrücklich der Wunsch nach spirituellem Erwachen da sein?
Es reicht vollkommen, glücklich zu sein oder was auch immer. Es ist das, was sozusagen dein Motor ist, das, was du gerne hättest, das ist für dich sozusagen das, was dein Herzenswunsch ist. Aber hier ist die entscheidende Frage, Devaseto, woraus erscheint dein Wunsch? Kommt er wirklich hier raus oder kommt er aus deinem Herzen? Und das erkennt man eben nur dann, wenn man jenseits seiner Gedanken blickt, dann sagt man, okay, der Wunsch besteht weiterhin, oder hey, Andreas, du wirst nicht glauben, in meinem Leben ist etwas, das macht mir so viel Spaß, das habe ich nicht mal vorher gekannt. Was passiert dann hier? Hier ist sozusagen die Herzebene aktiviert worden, der Verstand gedrosselt worden und plötzlich kommt etwas in das Leben, wovor man vorher gar keine Ahnung hatte. Einfach, weil das Herz sozusagen das anzieht.
Ja, die wirklich guten Sachen kann man sich nicht vorstellen vorher und sind auch größer als man selbst. Also man kann die nicht machen. Man kann, wenn sie laufen, mitmachen, aber eventuell. Aber im Grunde ist alles klar, Gnade.
Ja, genau. Die Ziele, die Wünsche, die wir haben, die Ideen, die wir haben, die sind halt meistens kopflastig und deswegen erfüllt es uns meistens nicht, wenn wir etwas erreicht haben, weil es in Wirklichkeit gar nicht unser Herzenswunsch war, sondern einfach nur sozusagen der Motor namens Ego uns in irgendeine Ecke manövriert hat und wir sehen dann, okay, jetzt haben wir es erreicht, aber eigentlich bin ich nach wie vor unglücklich. Und dann geht wieder die nächste Idee los und der nächste Wunsch und der nächste Ziel. Und in Wirklichkeit ist das für mich die Karotte, immer wieder etwas Neues mental anzustreben. Und wenn man es erreicht hat, sieht man, eigentlich befriedigt es mich nicht. Und ich kann auch sagen, warum nicht? Weil das sozusagen die Urillusion namens Trennung weiterhin besteht.
Hast du noch Wünsche?
Persönliche Wünsche habe ich keine mehr.
Und unpersönliche?
Auch nicht. Also mir macht es irrsinnig Spaß, dass das, was ich mache, immer mehr Menschen erreicht. Wenn man möchte, das ist mein Herzenswunsch, sozusagen immer mehr Menschen zu erreichen. Das macht Spaß, das erfüllt mich. Aber persönliche Wünsche gibt es nicht mehr, weil einfach die Trennung sich aufgelöst hat.
Aber wenn dein Auto auseinanderfällt, wünschst du dir vielleicht schon ein neues, oder?
Natürlich, auf dieser Ebene habe ich den Wunsch, in die nächste Werkstatt zu fahren, natürlich. Aber es gibt keine Lebenswünsche, es gibt keine Lebenspläne, es gibt keine Lebensziele. Und die Person sagt natürlich, was ist das für ein langweiliges, unerfülltes Leben, weil alles auf Ziele und auf Ziele und Zieleverfolgung aufgebaut ist. Aber in Wirklichkeit liegt genau hier der Frieden, sich vollkommen zu vereinen mit dem Hier und Jetzt, mit dem gegenwärtigen Moment. Und dann hat man in Wirklichkeit das größte Ziel erreicht. Man ist erfüllt einfach durch seine wahre Essenz, durch das Erkennen, dass man der Moment selbst ist. Und ja, dann gibt es natürlich Wünsche, dass ich mir ein Glas Wasser hole, wenn ich Durst habe. Aber diese Wünsche, auf du wahrscheinlich gemeint hast, die sind eigentlich nicht da.
Eigentlich?
Ja, die sind nicht da.
Ja, bei uns musst du genau sein.
Ja, ich weiß. Da werde ich zerlegt auf Silber und Beistrich. Ja, ist schon gut. Denn solange ich ein Ziel verfolge, und es ist halt wirklich schwierig, darüber zu sprechen. Wenn das Herz ein Ziel hat, ist es ja voll in Ordnung. Ist es voll in Ordnung. Ja, aber das Entscheidende ist, ob es aus dem Verstand kommt. Aus dem Verstand, man wird das Ziel, man wird die Befriedigung, man wird die Erfüllung in der Zielerreichung nicht finden, wenn man die Erfüllung nicht im Hier und Jetzt findet.
Aber hier und jetzt, gibt es das überhaupt? Weil jeder Moment ist ja im gleichen Moment wieder vorbei.
Ja. Ja, Devaseta, ich weiß, ich werde zerlegt auf Beistrich und Punkt und Komma. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, aber ich meine das ehrlich. Es gibt auch spirituelle Lehrer, die benutzen das hier und den Ausdruck hier und jetzt nicht mehr. Eben genau aus dem Grund.
Ja, aber was sagen sie dann dazu? Ich kann auch sagen, ewiger Moment, gegenwärtiger Moment, fluider Moment, unendlicher Moment. Einfach das, was hier ist. Das, was hier ist.
Okay.
Natürlich gibt es auch das Jetzt nicht. Ja? Das Jetzt kann man nicht festhalten. Genauso wie es die Vergangenheit nicht gibt, die Zukunft nicht gibt, gibt es auch die Gegenwart nicht. Denn möchtest du die Gegenwart festhalten, ist sie schon wieder weg. Ja? Ist sie schon wieder, das ist wie eine glitschige Seife, wie ein Fisch im Wasser, den du mit der Hand fangen möchtest. Du wirst es niemals festhalten können. Es ist eben das unbeschreibbare Mysterium und das ist die Schwierigkeit, ein Interview zu führen. Ja, deswegen, es kann nur ungenau formuliert werden. Niemand kann das genau formulieren, weil es unmöglich einfach ist.
Ja, aber deine Präsenz ist genau und kommt vielleicht auch genau rüber.
Die Präsenz ist immer genau. Und all unsere Essenz ist die Präsenz, die jetzt genau so da ist, wie sie da ist.
Und was denkst du, woher kommt das Bedürfnis, den Moment festhalten zu wollen oder das Jetzt, das vermeintliche Jetzt?
Ich denke mal, das kommt daher, wenn man reinspürt, dass der Moment vollkommen in Ordnung ist und mich erfüllt, von oben bis unten mit der Essenz gefüllt ist. Und wenn man das kurzzeitig erfährt, kommt dann der Verstand und möchte das festhalten. Und der Verstand kann es aber nicht festhalten, weil genau der Verstand sozusagen wieder die Distanz kreiert, dass diese Erfahrung wieder sozusagen, dass man sich von dieser Erfahrung distanziert. Es ist wie wenn du in einer Seifenblase sitzt und du spürst, wow, das fühlt sich aber gut an. Alles ist in Ordnung, alles ist perfekt. Es gibt hier nur Liebe, nur Frieden. Und plötzlich kommt ein Verstand, wäre es so, als würde dieser Verstand sozusagen der Gedanke eine Nadel nehmen und die Seifenblase zerplatzen lassen. Man kann es eben gedanklich nicht festhalten. Das ist ja das Wunderbare. Gehen wir über unsere Gedanken hinaus, ist die Erkenntnis da. Sind wir in unserem Verstand verfangen, glauben wir, wir sind getrennt und alles ist sozusagen real existierend, auch unabhängig von unserer Beobachtung. Ja, so funktioniert dieses Spiel.
Danke.
Danke dir, Nagis.
Apropos Spiel, du hast im ersten Drittel, glaube ich, vom Interview den Begriff gebraucht, eine Ehrenrunde drehen. Drehst du noch Ehrenrunden, weil du spielst ja auch keinen Fußball mehr, ne?
Im Moment spiele ich keinen Fußball mehr. Nein, nein.
Also
nein,
keine Ehrenrunde.
Mit Ehrenrunde habe ich so gemeint, dass wenn man sozusagen sein Glück noch im Außen sucht, das Glück noch auf die Person sozusagen aufbauen möchte, dass das sozusagen wie eine Ehrenrunde ist, denn irgendwann einmal wird die Erkenntnis da sein, mein Glück liegt ganz woanders.
Machst du den anderen Sport jetzt?
Ich habe dich jetzt leider
akustisch. Machst du anderen Sport?
Laufen gehe ich im Moment ein bisschen. Auch das Fitnesscenter haben wir alle noch zu. Jetzt habe ich es etwas nach außen verlagert. Ja, aber dann, wenn das wieder aufmacht, dann ist höchste Zeit, dass ich wieder ein bisschen mehr sportliche Betätigung mache.
Ja, ich habe Hanteln immer hier liegen. Also.
Benutzt du sie auch?
Ja, klar. Zwischendurch, zwischen der Arbeit am Computer, das ist toll.
Cool, schön. Ja, du bist sehr fit. Ich habe dich ja letzten Sommer beim Tischtennis gesehen, du bist total fit, unglaublich.
Ja, bei manchen kommt das erst im Alter, ne? Dass sie fit sind.
Was sagst du denn?
Ich habe dich bei manchen kommt es erst im Alter, dass sie fit
sind. Ach so. Ja, ne, Hauptsache es kommt irgendwann einmal.
Ja. Ja, und das Laufen tut dir gut, körperlich?
Ja. Sonst würde ich es nicht machen.
Empfiehlst du den Menschen, sich sportlich zu begegnen, zu betätigen?
Ich empfehle gar nichts, außer in die konstante Beobachtung zu gehen, so oft wie möglich. Das löst alle persönlichen Probleme. Und auch wenn die Person das natürlich jetzt nicht verstehen kann, wie soll das meine finanziellen Sachen lösen, wie soll das meine Gesundheit lösen, ja, vielleicht ist es bei Emotionen oder Gefühlen schon ein bisschen nachvollziehbar, aber selbst die anderen Bereiche, das ist eben das, wo der Verstand jetzt nicht mitkommt und ich brauche das jetzt auch gar nicht versuchen zu erklären, weil ich werde es nicht gut erklären können. Alle Bereiche werden sich ins Positive transformieren, indem ich einfach Ja sage zu dem, was jetzt da ist. Das ist das Einzige, was ich empfehle.
Was beobachtest du beim Laufen, deinen Atem?
Nein. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf kein Objekt mehr, sondern es ist konstante Aufmerksamkeit einfach da. Zu Beginn ist es hilfreich, die Aufmerksamkeit auf ein Objekt zu richten. Ob es ein Gedanke ist, ein Gefühl ist, der Atem, eine andere Körperempfindung oder die Natur, ein Ton, was auch immer. Such dir irgendetwas aus. Das lässt deinen Verstand ruhiger und ruhiger werden. Und dadurch, dass dein Verstand ruhiger wird, löst sich immer mehr das Gefühl von Trennung auf. Das ist Meditation und das ist der Schlüssel zu erkennen, es ist alles in Ordnung, wie es ist. Denn ich bin die Energie, die sich als alles formt.
Gibt es für dich einen körperlichen Tod noch?
Also den körperlichen Tod, wenn wir jetzt auf körperlichen Tod sprechen, natürlich, aber in Wirklichkeit ist ja auch der Körper diese reine Energie, die sich einfach als Essenz so spielt, wie es jetzt ist. Aber wir wissen, auch das hat, glaube ich, Einstein oder Max Planck gesagt, also kein No-Name, Quantenphysiker, dass es gar keine Materie gibt. Wir alle haben in der Schule gelernt, es gibt keine Zeit, keinen Raum und keine Materie. Aber niemand oder die wenigsten haben sich gefragt, was bedeutet das wirklich? Ich habe mich das zum Beispiel niemals gefragt. Ich habe mir immer gedacht, die Spinnen, natürlich gibt es da Materie. Ich kann ja das angreifen und das ist hart und das ist schwer. Jetzt verstehe ich. Sie haben vollkommen recht, diese Quantenphysiker. Ja, und natürlich, das wird eines Tages nicht mehr da sein, aber das, was ich immer bin, das bleibt immer, über alle Zeiten. Das verändert sich nicht. Das transformiert sich sozusagen jede Sekunde, aber es bleibt immer dieselbe Energie.
Ja, man hat ja auch vielleicht die Erfahrung, wenn jemand stirbt, dass irgendwas bleibt, also als wenn ein Duft von dem bleibt, also nicht ein wirklicher Duft, aber irgendwie ein Geschmack oder irgendwas bleibt, als wenn das dann aufgeht im Ganzen. Ne?
Ja. Es ist die Welle, die sich zurückzieht, sozusagen wieder in den Ozean, ins Ganze. Das sind jetzt vier Wellen hier. Nein, drei Wellen. Es ist schon spät. Es sind drei Wellen hier, ja, und in Wirklichkeit sind wir der Ozean und die Welle. Wir sind primär der unsterbliche Ozean und sekundär die Welle. Und dann gibt es halt noch in den meisten Wellen das Gefühl, ein Tropfen, ein gespaltener Tropfen zu sein, namens ich. Und das ist ja, dass der erste Schritt ist zu sehen, hey, ich bin nicht der Tropfen, ich bin die Welle. Dann ist schon dieses berühmte Ich bin, dieses Gefühl von unpersönlicher Anwesenheit da. Da ist es schon sehr friedlich. Aber da kommen halt noch viele Dinge, wo das sozusagen dann wieder der Tropfen zurückkommt, die Trennung zurückkommt. Aber wenn man sich sozusagen weiter hingibt, ist die Chance sehr groß, dass man sich als dieser unendliche Ozean erkennt.
Aber das kann man nur, wenn man Welle oder Tropfen ist, sich erkennen.
Also du bist in Wirklichkeit bist du ja das Wasser. Was ist die Essenz von Ozean, Welle und Tropfen? Wasser.
Ja, Wasser.
Genau. Wasser bleibt immer Wasser. Wasser transformiert sich jede Sekunde in Form einer Welle oder Tropfen, das schaut alles anders aus, aber es bleibt immer Wasser. Und spirituelles Erwachen ist nichts anderes, als dass sich Wasser selbst erkennt. Der Tropfen erkennt sich plötzlich, hey, ich bin kein separater Tropfen, ich bin Wasser. Und in Wirklichkeit bin ich nicht nur der Tropfen, nicht nur die Welle, sondern auch der Ozean.
Aber das kann er nur, wenn er sich zunächst als Tropfen oder Welle sieht.
Genau, der
Ozean. Sonst wäre es ja nicht erfahrbar.
Ja, der Ozean verliert sich sozusagen in der Welle oder in den Tropfen, um sich mit Hilfe des Tropfens oder der Welle wieder als Ozean zu erkennen. Und der Ozean ist selbst nicht erfahrbar. Das ist ja das. Das ist ja das, was nicht in Raum und Zeit stattfindet. Sondern der Ozean beinhaltet die Illusion von Raum und Zeit. Selbstverwirklichung, Selbsterkenntnis bedeutet, dass du dein Selbst niemals, dass du weißt, dass du dein Selbst niemals erfahren kannst. Dass sich das Selbst immer vor sich selbst schützt. Jede Erfahrung, selbst dieses Ich Bin, selbst dieses Einheitsgefühl, ist bereits schon innerhalb der Geschichte. Eines Tages geht sogar der Beobachter. Wenn der Beobachter geht, siehst du das Unbeschreibbare.
Also stimmt der Ausspruch, ein Beobachter ist schon einer zu viel.
Vollkommen richtig. Ich sage ja auch, geh so oft wie möglich in die Beobachtung mit der Hoffnung, dass selbst der Beobachter eines Tages aus dem Spiel genommen wird. Denn selbst in dem Gefühl von Einheit, ich bin, wow, es ist alles keine Trennung, gibt es noch immer ein latentes Gefühl von Trennung, noch immer einen latenten Beobachter.
Irgendwann kriegt er dann den Platzverweis.
Was kriegt er?
Den Platzverweis.
Ja, genau.
Weil du hast gesagt, er wird aus dem Spiel genommen.
Ja, genau. Also wenn sich auch dieser Beobachter auflöst, dann ist eben das wirklich nicht mehr zu beschreiben. Dann gibt es Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Fühlen tatsächlich für nichts und niemanden mehr.
Nagis, hast du noch Fragen oder eine Frage?
Nein, ich habe keine Frage mehr.
Andreas, dich brauche ich nicht zu fragen, ob du auch was ohne Fragen sagen möchtest. Oder hat sich das auch geändert?
Nein, es hat sich nicht geändert. Auch das ist konstant geblieben, die Übersetzung.
Okay. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Interview.
Ich danke euch vielmals für das Interview. Vielen, vielen Dank.
Danke euch auch.
Dankeschön.